ARD. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Das ist kein Heavy Metal, das ist kein Bluesrock, das ist Hard Rock.
Und dann donnert dieses mächtige Ungetüm einfach los und man kann nichts dagegen tun, außer mitmachen.
Worum geht's in Touch Too Much?
Sex.
Achso. Und die klingt halt wie so ein wilder, kleiner, irrer Hund.
Da passt meiner Meinung nach alles zusammen. Attitüde, Sound, Songs.
Wir sind im Zielbahnhof angekommen, Endstation glücklich.
Genau, aber ohne Verspätung. Ich bin Frank König, hallo. Wir haben begeisterte Reaktionen auf die Folge zu Rory Gallaghers Irish Tour 74 Album bekommen. Vielen Dank dafür. Ich will aber noch mal was klarstellen. Unser Hörer Eberhard Liesching fragt in einer Mail an meilensteine@swr.de, ob wir uns eher abfällig über das auf dem Album hörbare Stimmen von Rorys Gitarre geäußert hätten. Also an alle, denen meine Bemerkungen auch aufgefallen sind, mein Amüsement beruhte nicht auf dem Stimmen der Gitarre an sich, sondern vielmehr auf der Tatsache, dass man das nicht aus der Liveaufnahme rausgeschnitten hat. Also im Gegenteil, ich finde das sogar sehr authentisch und natürlich gibt's das heute nicht mehr. Man hört das Stimmen schlichtweg nicht mehr, weil es ja Stimmgeräte gibt und die Gitarren beim Stimmen stumm geschaltet sind. Norbert hieß der erste Gitarrenverkäufer, dem ich in meiner Jugend begegnet bin. Und von ihm stammt der Satz, Junge, du musst nicht besonders gut spielen können. Eine gestimmte Gitarre ist die halbe Miete. Aus der Erinnerung zitiert. So, und jetzt zum Musikantenstadel mit einer mittleren Stimmung. AC/DC Highway to Hell, das Album, das den internationalen Durchbruch der australischen Hardrocker markiert. Über 9 Millionen Mal hat sich das Werk verkauft. 6-mal Gold und 23-mal Platin. AC/DC sind seitdem eine Rock-Supermacht. Übrigens ein wahnsinnig komplizierter Bandname, dieses AC/DC. Man kann AC/DC sehr leicht mit dem ADAC verwechseln. So geschehen im australischen Radio. Es ging um die Verlosung einer Harley Davidson und die Aufgabe des Hörers war es, den Bandnamen richtig auszusprechen. Und was dann passiert ist, folgt jetzt.
Now listen, Mark, are you an AC/DC fan?
Yes.
Do you have a motorcycle license?
No, but I'll get one if I win it.
Okay.
I'm gonna win it.
You're gonna win it, Mark. I like that confidence. Yes. Well, okay, we've got to ask you a question, mate, before we can put you in the barrel.
Yeah.
Okay, spell AC/DC.
A-D...
Do you believe this?
AC.
I'm going to ask you again.
Hang on.
How do you spell AC/DC?
A-D-A-C.
Mark.
One more time, Mark.
I'll tell you
how do you spell AC/DC?
I'll kill you in a minute. Mark, just...
Yeah.
Mark.
Yeah?
Yeah, say AC.
Spell how do you spell AC?
Spell AC/DC.
How spell A-D-D-C? A. Oh, I'm getting this all wrong.
You are, Mark. Just spell A-C-D-C.
A-D-D-C.
Oh, you idiot. It's A-C-D-C.
A-C-D-C. A-C-D-C.
A-C. Look, shut up a sec. A-C-D-C. Just say that.
A-C-D-C.
Yes! Yes! Okay, Mark, not only that, we're going to give you a copy of your favourite AC/DC album. Do you have a favourite copy?
Anything AD/DC is good.
Ach ja, herrlich. Radio ist so wunderschön. Ich hoffe, ihr beiden seid in der Lage, die Band vom Autoclub zu unterscheiden. Also ich begrüße im Studio aus der SWR1 Musikredaktion Benjamin Brendebach und Patrick Schütz. Hallo ihr zwei.
Hi.
Moin.
Auch 45 Jahre nachdem Highway to Hell in die Plattenläden gekommen ist, machen AC/DC im Sommer 2024 die Headbanger in Deutschland ganz wuschig, weil die Band auf ihrer Power-Up-Tour bei uns auf diversen Bühnen stehen. Es war der 27. Juli 1979, als dieses letzte Album mit Leadsänger Bon Scott rausgekommen ist. Ein halbes Jahr später war er tot. Bei den Albumvorschlägen, die bei uns über meilensteine@swr.de eingehen, wird AC/DC oft genannt. Back in Black zum Beispiel, reden wir bestimmt auch nochmal drüber. Und eben auch der Vorgänger Highway to Hell, zum Beispiel Rico Mumbauer aus Hamburg hat sich das Album gewünscht. Benjamin, was war los 79 in der Welt und in der Musik?
Na, ich erinnere mich da noch ganz genau dran. Ich war gerade ein Jahr und ich fand, es war alles in Ordnung. Also, na gut, war nicht alles in Ordnung, leider. Es war nämlich das Jahr zum Beispiel, wo Ayatollah Khomeini in Iran die Macht übernommen hat nach der islamischen Revolution. Später im Jahr hielt dann diese Geiselnahme in Teheran die Welt in Atem. Da hatten sie 52 US-Diplomaten in Geiselhaft genommen. Das kennen wir ja alle, diese Geschichte. Mhm. Dann ist es das Jahr des NATO-Doppelbeschlusses. Die NATO ringt mit sich, wie geht man mit der Sowjetunion um und vor allem eben mit den Atomwaffen. Man beschließt dann, dass man Atomwaffen eben auf dem westeuropäischen Kontinent stationiert und auch vor allem auch in Westdeutschland, aber trotzdem gleichzeitig auch noch über Abrüstung verhandelt. Also dieser Doppelbeschluss, der hat uns ja dann auch noch ein bisschen länger begleitet. In Großbritannien, da kommt Margaret Thatcher an die Macht, die erste europäische Regierungschefin in einem Land.
Die eiserne Lady.
Die eiserne Lady und der Thatcherismus, der nimmt seinen Lauf mit all seinen Auswirkungen. Was Positives, Mutter Teresa bekommt den Friedensnobelpreis. Und ja, musikalisch war auch relativ viel los. The Clash haben zum Beispiel in London London Calling rausgebracht. London Calling, yes, I was there too. Ein Meilenstein, über den werden wir sicherlich auch noch demnächst mal sprechen.
Steht dieses Jahr sogar noch ein Plan, wenn ich mich recht erinnere. Wenn alles gut geht.
Sehr schön. Ist ein Muss.
Ja.
Pink Floyd werden mit The Wall dann zu noch größeren Superstars, als sie es ohnehin schon nach The Dark Side waren.
Ist bei uns auch noch zu finden, ne? The Wall, Meilenstein, steht noch im Netz.
Michael Jackson, der kommt mit Off the Wall um die Ecke und Supertramp haben Breakfast in America draußen. Und in München gründet sich eine Band und nennt sich nach einer Haltestelle Münchner Freiheit. Das war bei uns in Deutschland musikalisch so los.
Genau, dann nochmal der Verweis, auch Supertramp steht noch bei den Meilensteinen im Netz. 1979, da ging meine Kindheit so langsam zu Ende. Die von Benjamin hat angefangen. Und man hatte sich an diese langhaarigen Kuttenträger schon ein bisschen gewöhnt. Bis dahin hat man sie gern Gammler genannt. Und dann dieses lange Haare sind ja okay, aber gepflegt müssen sie sein. So hat man das als progressiver Spießer gesehen. Ich behaupte, genau so war das auch bei AC/DC. Produzent Robert Lang, genannt Mutt, hat gesagt, harter Rock ist ja okay, aber gepflegt muss er sein. Ich zeige euch mal, wie es geht. So oder so ähnlich könnte man sich die Vorgeschichte des Albums erzählen. Oder Pat?
Ja, und Mutt Lang, der hat ganz viel für diese Band getan, denn der hat so ein bisschen Kindermädchen gespielt. Wie ich das meine, dazu komme ich gleich, oder wie?
Ja.
aber an der Vorgeschichte von AC/DC, da gibt's ganz schön viel zu erzählen, je nachdem, wie weit man ausholen möchte. Denn 1979 hatten AC/DC schon 5 Alben draußen. Highway to Hell sollte das 6. werden. Und mit Mutt Lang ist eine von 2 Sachen, die sich grundlegend mit diesem Album für AC/DC verändert haben. Denn bis zu diesem Album waren AC/DC 2 sehr Dinge sehr konstant. Alle bisherigen Alben wurden nämlich in der Heimat der Band in Australien aufgenommen und alle bisherigen Alben wurden vom großen Bruder von Angus und Malcolm Young produziert, nämlich George Young, der selber auch Musiker war. Also es war alles innerhalb dieser Band sehr harmonisch, war ja gefühlt schon fast so ein Familienbusiness. Und jetzt zum 6. Album hin ist es dann echt turbulent geworden. Die Band hatte sich allein in den letzten 2 Jahren viele Fans auf Live-Konzerten erspielt. Ich habe heute Morgen mal nachgerechnet. Allein in den Jahren 77 und 78 zusammen waren es 300 Konzerte. Aber anders hatten die Jungs ja auch irgendwie keine Chance, sich Fans und sich ein Publikum zu erspielen und sich einen Namen zu machen. Denn im Radio haben AC/DC halt irgendwie überhaupt nicht stattgefunden mit diesem sehr rauen und harten Sound. Das gab's da einfach nicht. Was auch der Plattenfirma bewusst war von AC/DC, die haben nämlich deshalb gesagt, so, ihr schmeißt jetzt mal euren Produzenten raus, denn wir wollen, dass ihr Radio-Airplay bekommt. Weil mit den Produzenten funktioniert das alles nicht. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn die beiden Brüder ihren älteren Bruder, der sie quasi zur Musik gebracht hat, rausschmeißen sollen.
Oha.
Das hat natürlich für ein bisschen Stunk gesorgt. War nicht so cool. Dann hat das Label mit einem neuen Produzenten schon mal in die Ecke geschoben. Nimm doch mal den. Eddie Kramer war der Name. Der hatte schon für Jimi Hendrix gearbeitet. Der war schon bei Led Zeppelin an den Reglern und auch bei Kiss. Das heißt, man denkt, das müsste eigentlich, irgendwie müsste das funktionieren. Aber AC/DC, die kamen überhaupt nicht mit Eddie Kramer klar. Und die Band wollte lieber mit dem Produzenten, du hast gesagt, Mutt Lang zusammenarbeiten. Robert Lang, eigentlich Mutt war sein Spitzname. Was haben die Jungs also gemacht? Sie haben Eddie Kramer gesagt, du, pass auf, diesen Samstag da machen wir mal frei, da geht keiner von uns ins Studio. Also ist Eddie Kramer auch nicht ins Studio gekommen. Aber die Band ist trotzdem ins Studio gekommen. Sie haben in 6 Stunden diverse Songs aufgenommen und die dann an Mutt Lang geschickt und mit dazu noch die Frage, du sag mal, wollen wir nicht mal irgendwie zusammenarbeiten? Die Antwort war kurzerhand ja. Und dann sind AC/DC aus dem fernen Australien nach England gegangen, ins regnerische London, in die Roundhouse Studios und haben da losgelegt. Und das war eine ganz schöne Plackerei für die Band, denn normalerweise hatte AC/DC immer das komplette Album in allen 5 Alben vorher in nur wenigen Wochen, also in 3 Wochen ungefähr, eingespielt. Ja, jetzt mit Matt Lang, der das alles so ein bisschen kindermädchenhafter genauer sauber schrubben wollte, waren sie 3 Monate im Studio, teilweise mit 15 Stunden am Tag. Aber ich würde mal sagen, das hat sich gelohnt.
Und Matt Lang, genannt Matt Lang, war ja auch kein Unbekannter und ist uns dann ja später auch nochmal begegnet.
Genau.
Später der Ehemann von Shania Twain.
Genau,
und hat mit Produzent erst und dann Ehemann. Ne?
Genau, dieses Sauberputzen hat sich für die Musik und das sehr clean machen hat sich für ihn gelohnt. Das passiert ja auch viel in der Country-Musik. Und bei der Country-Musik hat er 4 Grammys bekommen tatsächlich hinterher.
Großer Produzent. Benjamin, warum ist das Album für dich ein Meilenstein, dieses Highway to Hell Album?
Ganz schlicht, weil es ein eigenes Genre definiert hat. Und das hängt auch unter anderem mit dem Produzenten zusammen. Das, was sie vorher gemacht haben, das war das, was AC/DC machen. Also sie haben einfach geblues gerockt, sagen wir mal so. Und wenn jetzt dann dieser Produzent gekommen wäre, der Hendrix produziert hatte und der Kiss produziert hat, dann wäre das auch wahrscheinlich in dieser Richtung ein bisschen weitergegangen und wäre vielleicht hier und da noch ein bisschen verschnörkelt worden und hier und da noch ein bisschen was, keine Ahnung, irgendwelche Orchester am Ende noch sogar da hinten dran gepflanscht oder sowas. Und das hat eben Matt Lang und das haben eben auch AC/DC bei Highway to Hell einfach ganz komplett alles rausgenommen. Es ist so ein dermaßen reduziertes Album, das ist einfach schnörkelloser Hardrock. Und das ist eigentlich die Messlatte. Was ist Hardrock? Das ist Hardrock. Das ist kein Heavy Metal, das ist kein Bluesrock, das ist Hardrock. Ganz einfach. Und das haben AC/DC da im Endeffekt definiert.
Vor allem haben sie damit ja noch den Punkt gesetzt, viele hatten sie vorher noch so leicht irgendwie im Punk verortet.
Ja.
Und das war mit dieser Platte halt einfach nicht mehr möglich. Das ist vieles, aber definitiv kein Punkrock.
Mhm. Ja. Und es ist ganz kurz, also wenn man natürlich auch schon mal nochmal vorausschaut, also Back in Black zum Beispiel nimmt, das ist natürlich das erfolgreichere Album, ja, aber und das ist jetzt eine ganz persönliche Geschichte, für mich ist eben auch Bon Scott einer der wichtigsten Definitionen von einem Hardrock-Sänger. Das ist auch, er hat immer diesen Blues drin, aber er singt sehr gerade, er singt sehr straight und er hat natürlich auch diese Attitüde. Und das kommt einfach bei diesem Album, da kommt alles zusammen, da passt meiner Meinung nach alles zusammen. Attitüde, Sound, Songs.
Den SWR1 Meilensteine Podcast gibt es auch in der ARD Audiothek und wer ihn da abonniert, verpasst keine Folge. Wir steigen ein ins Album, ein Riff für die Ewigkeit, so trocken wie das rote Herz Australiens. Obwohl das Album ja im feuchten London aufgenommen worden ist. Der Titeltrack ist auch der Opener, na klar, Highway to Hell.
Das Geile ist immer, normalerweise bei Gitarrensongs habe ich die Luftgitarre dabei, aber hier sind immer die Drums.
Was für ein Opener! Wir hatten es ja schon vom neuen AC/DC-Sound, den Matt Lang maßgeblich mitgestaltet hat. Was hat der geneigte AC/DC-Fan davon in diesem Opener bemerkt, Pat?
Ja, das ist wirklich einfach ein perfekter Opener auch für eine Platte, denn er erinnert mich genau an dieses Bühnenbild auch von AC/DC mit dieser riesigen, gewaltigen Dampflok, die da im Hintergrund steht. Und genauso startet auch Highway to Hell. Mhm. Sehr, sehr aufgeräumt. Wir sehen quasi so einen Schaffner irgendwie am Bahnsteig, der pfeift. Das ist, wenn die Gitarre losgeht. Alle steigen in den Zug. Dann ist das erste, dieses alleinstehende Gitarrenriff von Angus. Dann kommt das Marschieren oder in der Analogie des Zuges, dann rollt das Ding los, während die Drums von Phil Rudd loslegen und dann donnert dieses mächtige Ungetüm einfach los und man kann nichts dagegen tun, außer mitmachen. Sensationell. Und es ist so schön auch, weil das so aufgeräumt ist, man kann direkt mitmachen. Man muss nicht besonders musikalisch sein, aber dieses kriegt man immerhin mit. Das funktioniert super. Und genau da hören wir halt auch schon Matt Lang. Das ist sehr aufgeräumt. Die Aufgabe von Matt Lang war ja genau das, diesen roughen Sound von AC/DC, dieses wilde aufzuräumen und den Sound der Band radiotauglicher zu machen. Das war ja so ein bisschen die Aufgabe, damit sie Radio Airplay bekommen. Und wenn wir hier die Gitarre hören und die Drums, Was könnte vom Sound her aufgeräumter sein als das? Vorher waren AC/DC wildes, aufregendes, ungestümes, sagen wir mal Chaos. Und wenn man das alles aufräumt und zentriert, ist daraus halt eine Naturgewalt geworden, die in eine Richtung marschiert. Unaufhaltsam eben wie genau diese Dampflok. Und das Aufräumen, das hat vor allem auch bei der Gitarrenarbeit stattgefunden. Zum Beispiel auch beim Solo von Highway to Hell. Da hat Angus vorher normalerweise einfach losgelegt und diesmal stand Angus aber nicht im Studio neben seinem Gitarren-Amp mit Kopfhörer auf, sondern er saß quasi direkt neben Mutt Lange, also fast schon auf seinem Schoß und neben dem Mischpult, und Mutt Lange hat ihm gesagt, nee, das machst du so, das machst du so, das machst du so. Fand Angus am Anfang natürlich so gar nicht so Rock'n'Roll und irgendwie, aber er hat gemerkt, es funktioniert, und Mutt Lange hatte auch diese Attitüde, er hat nichts von Leuten verlangt, was er nicht selber irgendwie hinbekommen hat. Von daher sind die auf so einer Ebene immer gut miteinander klargekommen.
Das heißt, er hätte das Solo theoretisch auch spielen können. Also er wusste, wovon er redet.
Also ja, als Produzent auf jeden Fall. Er ist eigentlich Sänger gewesen, aber ich glaube, auf der Gitarre war er auch ganz gut versiert, ja.
Ja, er hat ja auch Bon Scott später gesagt, kommen wir nachher ja auch nochmal zu, er hat ja auch Bon Scott gesagt, so sollst du singen. Und Bon Scott dann erstmal gefragt, ja, warum kannst du mir denn bitte schön erzählen, wie ich was singen soll? Und er blieb sitzen in seinem Stuhl und fing dann an zu singen und sagte, so will ich das hören. Und sagte Bon Scott, okay.
Einfach über Qualität, der hat nicht einfach gequatscht, der wusste es einfach, okay. Der konnte es einfach.
Wir hören jetzt mal das aufgeräumte Gitarrensolo, hier kommt's. Sehr definiert. Da wird nicht gekniedelt, wie Herr Pfarrer zu sagen pflegte.
Da ist kein Ton zu viel. Ja.
Und es übernimmt aber eine Funktion. Das ist ja oft auch das Problem bei vielen Produktionen, finde ich, gerade im Metal-Bereich zum Beispiel, wo man nicht weiß, was soll das Solo da? Aber bei ihm oder bei AC/DC hat jedes Solo auch eine Funktion für den Song. Es treibt den weiter, es zieht ihn dahin, wo sie es haben wollen. Ja?
Ja, und es ergänzt immer den Gesang von Bon Scott. Auch Bon Scott ruft was rein, dann antwortet Angus quasi mit der Gitarre. Und dann quasi, dann zieht er noch ein paar Töne und Bon Scott singt drüber, dann wird es quasi zu so einem fast schon Duett zwischen Sänger und Gitarrist. Und die sind da tatsächlich gleichgestellt und das ist einfach sehr cool.
Wir haben es eben gerade noch gehört, es kommen auch Chöre rein. Das war auch neu bei AC/DC, ne?
Ich würde es jetzt nicht Chöre sehen, die Band singt mit. Also,
okay, Background Voices.
Ja, da können wir uns drauf einigen, aber ein Chor ist das
nicht. Nein, hast ja recht. Ich wollte mal was Positives sagen.
Ich finde, bei AC/DC kam mir eben so die Idee, so ein bisschen könnte man das auch so mit einem Fußballspiel vergleichen, beziehungsweise mit Fußballtaktiken. Also während wir zum Beispiel Deep Purple und Led Zeppelin hatten, die hatten immer so ein bisschen dieses Tiki-Taka gespielt eigentlich. Ja. Die haben sehr viel den Ball behalten und haben ihn hin und her gespielt und sich den Gegner sozusagen zurechtgelegt oder den Zuhörer, bis man dann irgendwann da war, dass man den Song verstanden hat. AC/DC, das ist im Endeffekt, ist das der lange Abschlag auf David Raum vorne, der wiederum zu Fülle
überspielt.
Der die Kette überspielt, der dann zu Fülle wieder rumflankt und der einfach mit dem Kopf rein und dann ist man da.
Das ist eine sehr schöne Fußballanalogie übrigens, wenn da könnt ihr auch sagen, dass der Mutt Lange der Trainer ist, der die Zielvorgabe gemacht hat, eben genau diese Taktik zu spielen mit den langen Bällen nach vorne.
Aber das Wichtige ist ja, egal ob du jetzt vorne drin Tiki-Taka spielst und dann das Ding reinklopfst, Hauptsache du klopfst das Ding rein und die Fans feiern es. Mehr wollen wir doch nicht. Wir wollen doch alle nur ans Ziel kommen.
Genau. Tiki-Taka kann ja auch schön sein. Kann das auch ist ja überhaupt sein. Gar keine Frage. Ja.
Und dann ist da ja schon die Stelle, an der wir über die Young-Brüder und ihren Gitarren-Sound sprechen müssen. Die sind ja zu zweit. Zwei ebenso geniale Kollegen und Gitarristen sind bei mir im Studio. Also ihr zwei, was müssen wir über die Brüder Young wissen und wie sie ihr Gitarrenspiel aufeinander abstimmen?
Also erstmal
die Doppelsechs.
Also erstmal finde ich es total schmeichelhaft, mit Angus und Melke verglichen zu werden.
Das habe ich nicht gesagt.
Ach so, okay. Schade. Nein, also was bei AC/DC besonders stark ist, finde ich, ist das, was sie nicht spielen. Denn das klingt komisch, aber das ist jetzt für die meisten Gitarristen die allerschwierigste Aufgabe. Benjamin grinst mir schon zu. Hier ist eine Gitarre und jetzt spiel nicht. Das ist quasi fast unmöglich. Aber genau das macht es an vielen Stellen aus. Denn du kannst dadurch, dass du Dinge weglässt, in der Musik einfach eine viel, viel größere Dynamik erzeugen. Also durch dieses Laut-Leise dann sozusagen. Dadurch, dass Malcolm als Rhythmusgitarrist am Anfang bei Highway to Hell noch gar nicht mitspielt. Der ist gar nicht dabei. Mhm. Es ist nur Angus, dann kommt Phil Rudd mit den Drums dazu. Und dann, wenn dann die Gitarre von Malcolm mit reinkommt, dann knallt's umso mehr. Ne? Und okay. So eine Dynamik bekommst du halt nicht hin, wenn beide Gitarristen die ganze Zeit spielen. Das ist halt irgendwie auch Teil dieses Aufräumprozesses von Matt Lang. Das heißt, wir können mal reinhören bei AC/DC jetzt genau in den Teil von Highway to Hell, wenn es losgeht. Es ist nur Angus und die Drums und der Gesang. Und jetzt kommt Malcolm. Der stehende Akkord. Ja. Und jetzt das Dampfende mit.
Ja. Ja.
Das ist einfach Energie. Das ist pure Energie, die da reingeht. Hm. Und das macht genau diese Dynamik aus. Wenn dieser Zug kommt, der fährt langsam los, aber es ist halt dann, kommt dieser Knall. Das ist so sehr, sehr gewaltig. Und das macht halt auch Spaß bei AC/DC. Außerdem sind die Rollen bei Angus und Malcolm sehr, sehr, sehr gut verteilt. Also und sehr klar verteilt. Also Angus ist natürlich zum einen, wir sehen das, ist die Rampensau, der vorne rumspringt, der auch die markanten Parts spielt mit den ganzen Soli. Und Malcolm, das sieht man auch immer auf der Bühne, der steht oder stand eher weiter hinten, neben den Drums. Und ich würde jetzt mal sagen, der fettet das Ganze an. Der macht es schmackhaft, ne? Und ja, und auch auf der Bühne, da wirkt es halt, wie gesagt, immer sehr aufgeräumt. Die Rhythmusgitarre, Drums, Bass stehen, wie gesagt, weiter hinten und vorne sind halt die Vocals, in diesem Fall mit Bon Scott, und die Leadgitarre mit Angus. Und es ergibt sowohl vom Sound als auch optisch eine sehr, sehr klare Struktur. Und was bei den Gitarren noch dazu kommt, das ist auch, dass das Equipment eine sehr klare Rollenverteilung vorgibt. Also Angus, der spielt diese ikonische Gibson SG-Gitarre, das ist die mit den zwei kleinen Teufelshörnchen. Double Cutaway heißt es im Fachbegriff. Das ist hauptsächlich diese SG-Gitarre, die er spielt, von 1967. Und die klingt halt wie so ein wilder, kleiner, irrer Hund. Die kreischt, die beißt, die ist aggressiv vom Sound her. Die ist so richtig schön hoch, mittig und einfach sehr, sehr durchdringend. Also perfekt für eine Lead-Gitarre. Und Malcolm, der hat hauptsächlich eher schwerere Gitarren gespielt. Also zum Beispiel eine Gretsch Jet Firebird, das ist so seine Gitarre, die ist ein bisschen größer, die ist dicker, also schwerer, massiver, also deutlich wuchtiger und auch tiefer vom Sound her. Die gibt sehr viel Substanz und Druck hinter den ganzen Gitarrensound. Was wir auch gerade gehört haben, es kommt tiefer,
dieser stehende Akkord,
es schiebt so richtig rein. Das macht aus einem, naja klar, aus einer kleinen Backpfeife vielleicht einen Schlag von Rocky, ich weiß es nicht.
Und kann sich jeder was drunter vorstellen.
Nicht wahr?
Schmerzhaft, aber.
Und einen Zusatz habe ich noch. Ihr habt in der letzten Folge bei Rory Gallagher, drüber gesprochen, dass ihr erzählt habt, dass die Gitarre von Rory so runtergerockt war, weil er so viel schwitzt.
Yeah.
So, das Gleiche ist bei Angus auch. Wenn der mal live gesehen hat, der schwitzt wie Hölle. Und deshalb müssen bei ihm die kleinen Knöpfe regelmäßig ausgetauscht werden, weil die anfangen zu rosten.
Hat er auch die falsche Blutgruppe, glaube ich.
Möglicherweise. Und eine Sache ist noch, bei den Tonabnehmern, die sind bei Angus Young, die sind gewachst. Das passiert normalerweise nicht, das ist einfach Metall. Und da ist dann jetzt aber eine Wachsschicht drüber, dass die Feuchtigkeit abperlt und nicht in die Elektronik läuft. Einfach ganz praktisch gedacht, ne? Und
imprägnierte Tonabnehmer, sehr schön. Kann er auch unter Wasser spielen, ne? Sehr.
Was man, finde ich, da auch noch sagen muss, ist, dass Angus Young vor allem sehr körperlich spielt.
Ja.
Er ist selber ja, die beiden Young-Brüder sind ja auch sehr klein. Und er hat das auch mal erzählt, also die SG zum Beispiel, die hat er im Endeffekt nur ausgesucht, weil das halt eben eine kleine, eine leichte Variante der Gibson war. Und dadurch, dass er halt eben so klein ist, sagt er selber, dass er da sehr, sehr viel Kraft reinlegen muss in das Spielen. Das sieht man auch, wenn er live spielt, sieht man das, wie sehr er da arbeitet, aber das hört man auch am Spiel. Während jetzt zum Beispiel, sagen wir, Metallica, Kirk Hammett hat nicht diese Körperlichkeit in dem Spiel. Der spielt seine Scales rauf und runter. Das klingt auch rockig. Das klingt aber nur rockig durch den Sound. Bei Angus Young und bei AC/DC klingt das dadurch rockig, dass sie da wirklich ihren Körper reinlegen. Dass sie halt wirklich damit arbeiten. Das ist ein Riesenunterschied.
Und jetzt wird's noch mal nerdiger, weil zufälligerweise spiele ich auch eine Gibson SG.
Ach,
so, und das, der große Vorteil ist, was du Körperlichkeit ansprichst, dass der Gitarrengurt bei der SG anders platziert ist. Der ist nämlich nicht oben an der Seite, sondern der ist auf der Rückseite der Gitarre. Mhm. Und das sorgt dafür, das mag ich auch so an diesem Ding, dass die Gitarre viel, viel besser am Körper liegt. Du kannst, also vor allem, wenn du so einen kleinen Bierbauch hast wie ich, also ich weiß nicht, ob es der Grund bei Angus ist, aber bei mir ist es so, du kannst dich damit viel, viel besser bewegen. Das, du kannst wirklich viel besser spielen. Wenn du auf der Bühne rumspringst, funktioniert das besser, wenn die Gitarre da ist. So, das zu der Gitarre. Aber es gibt ja natürlich noch beim Gitarrensound sehr, wichtig ist natürlich auch der Gitarrenverstärker. Ja. Und da zeichnet sich wieder ein ähnliches Bild wie bei den Gitarren. Natürlich haben Angus und Malcolm beide mehrere Verstärker gespielt. Yeah. Ne? Häufig kam bei Angus ein Marshall Plexi-Amp zum Einsatz, der schon eher Lead-Gitarren-tauglich ist. Also der ist vor allem sehr, sehr stark im Mittenbereich, also in diesem Durchdringen, da wo du die Melodie hörst. Und bei Malcolm, der Verstärker, da ist schon die Modellbezeichnung Superbass. So, da wissen wir, der ist wahrscheinlich untenrum ein bisschen fetter. So, der schiebt da mehr. Und genau da merkst du auch wieder diese Aufteilung. Dadurch, dass wenn Malcolm dann dazukommt, gibt es halt dieses enorme Gitarrenwand-Feeling, was abgebildet wird. Und wenn ihr euch das Equipment von Angus Young interessiert und für seine Gitarren, ich packe noch einen Link in die Shownotes, da gab es nämlich ein Interview mit dem Gitarrentechniker von Angus Young. Der redet eine halbe Stunde lang nur über die Technik von Angus Young. Also wer Lust hat, sich das reinzuziehen, gibt's in den Shownotes. Da wird alles erklärt an allen Gitarren, die Angus spielt und auch an seinen kompletten Amps. Das dauert eine Weile. So, also, ich komme jetzt zum Schluss. Moment. Also, wenn man das nochmal verbildlichen möchte. Angus Gitarre ist halt, wie gesagt, wie dieser kleine, laute, kreischende Chihuahua, der da rumtollt. Und Malcolms Gitarre ist eher so wie die knurrige, brummelnde Bulldogge hinter ihm und macht Knurr und zusammen wunderbares Duo. Und den Chihuahua, den greift halt niemand an, wenn die Bulldogge dahinter steht. Und das macht's eigentlich für mich aus.
Sehr, sehr schönes Bild. Und wo wir gerade bei Bildern sind, was zur Hölle ist nun eigentlich die Straße zur Hölle? Wie so oft gibt's zur Entstehung des Songs mal mindestens zwei Geschichten, die beide irgendwie plausibel klingen und deshalb wahrscheinlich auch beide wahr sind, Benjamin.
Ja, und sie schließen sich ja eben auch nicht aus. Ja. Ja, also der Highway zur Hölle, im Endeffekt ist das die Tourarbeit, die AC/DC vorher geleistet haben. Patrick hat es ja eben schon erzählt, die haben ja Unglaubliches geleistet, sind ja rauf und runter gefahren. Und wenn man dann auch noch die Entfernungen in Australien bedenkt, das ist ja Wahnsinn. Also da bist du ja manchmal zur nächsten Ortschaft schon 400 Kilometer unterwegs.
Und du fährst durchs Nichts.
Und du fährst einfach durchs Nichts, genau. Und du fährst dann durchs Nichts mit irgendwie einem alten, runtergerockten Tourbus. Und wie hat Angus das so schön gesagt, dann kommt es halt eben vor, dass du schläfst und hast dann irgendwie die Socken und die Füße vom Sänger im Gesicht, was natürlich nicht so schön ist. Und das ist halt eben das, was sie ja eigentlich dort beschreiben, dieses ständige Touren, dieses ständige Zusammensein, angestrengt sein. Es ist Tourromantik gibt's ja eigentlich gar nicht. Die gibt es im Film, aber eine Tourromantik ansonsten, gerade für eine Band wie AC/DC, die damals eigentlich erst im Aufstieg war, war das halt eben einfach reine, wirklich schwere Arbeit und kann oft genug auch wirklich die Hölle gewesen sein. Mhm. Ja. Und dann gibt es die zweite Geschichte ist, dann, dass es einen konkreten Highway gibt, den Canning Highway. In Perth liegt der und in der Nähe vom Canning Highway hat Bon Scott auch gewohnt. Und wenn man diesen Highway runtergeht oder Bon Scott damals diesen Highway runtergegangen ist, dann kam er gerade zu seiner Lieblingskneipe im Raffles Hotel. Das ist ein Keller, wo man dann runtergeht und wo er dann immer gerne mit seinen Leuten gefeiert hat. Er singt ja irgendwo auch I'm Going Down, mag es, ne? Und dieser Highway, der hatte den Spitznamen Highway to Hell deswegen, weil es ein schnurgerader Highway war, wie so oft in Australien. Die Straßen sind halt eben auch schnurgerade, weil sie haben den Platz ja. Und man konnte da relativ schnell fahren, kam aber dann auf eine Kuppe auf der man dann aber gerne von der Sonne geblendet wurde. Und da gab es eine Kreuzung. Und das ist natürlich schnell fahren.
No stop sign, Kuppe. Speed limit. Okay, genau die Geschichte.
Und das war halt wirklich, das muss wirklich ein Punkt gewesen sein, ein neuralgischer Punkt in Perth, wo sehr, sehr viele Menschen bei einem Autounfall gestorben sind. Und das war dann der zweite Aspekt von Highway to Hell.
Ich wage meine These. Angus Young mit Teufelshörnern auf dem Plattencover, Highway to Hell als Opener, jede Menge testosterontriefender Sex in den Texten, das war doch wie gemacht dafür, den US-amerikanischen Markt zu erobern. Die ultimative Provokation der pubertären Kids, ihren brüden und oft gottesfürchtigen Eltern gegenüber, das war auch ein bisschen Kalkül, oder Benjamin?
Ja. Wahrscheinlich schon. Da hatten sie ja ohnehin immer Lust am Provozieren. Das hatten AC/DC schon immer. Und die hatten auch immer so diesen Witz, diese Ironie, dieses australisch lockere, aber halt eben immer dieses Ironische, das hatten sie schon immer. Aber was ich finde das immer sehr interessant, wenn man auch, wenn wir jetzt über die Meilensteine reden, auch jetzt zum Beispiel neuere Meilensteine drin haben, oder es gibt ganz aktuelle Singles, wo man dann, wo dann die ganze Welt drüber diskutiert, ja, sei es jetzt irgendwie wie im letzten Jahr Laila oder sonstiges. Es finden die gleichen Diskussionen, finden eigentlich alle 30 Jahre, alle 20 Jahre eigentlich immer wieder statt. Ja, mhm. Damals war es dann halt eben der Satanismus, der dann irgendwie hergeholt wurde. Angus Young hat, es gab ja auch die Geschichte, dass man gesagt hat, okay, die hätten sogar Backward Masking verwendet. Also sprich, wenn man diesen Song rückwärts abspielt, dann würden da irgendwelche satanischen Verse dann dort zum Vorschein kommen oder zum Hören kommen. Und er sagte dann, wofür brauchen wir das denn? Wir nennen die Platte Highway to Hell, wir haben den ersten Titel Highway to Hell und wir sind vorne mit Teufelshörnchen abgebildet. Wofür, verdammt nochmal, brauche ich dann noch Backward Masking? Nein, das gab es nicht.
Was sollten wir da aber verstecken?
Ja, ganz genau. Also, und das ist im Endeffekt die Attitüde, mit der sie da rangegangen sind. Aber natürlich hat Provokation immer schon geholfen. Ja. Und die einen haben sich gegen aufgeregt und die Jugend fand das super und was will man dann mehr? Also hat ja auch funktioniert.
Wo wir gerade bei diesem Thema sind, ziehen wir mal den letzten Song vom Album nach vorne und kommen vom Opener zum Closer. Hier ist Night Prowler, ein Song, der auch die Satanismus-Debatte angeheizt hat, allerdings ohne das bewusste Zutun der Band. Der Song beginnt mit dem vielleicht berühmtesten Atemzug der Musikgeschichte. Und was dann folgt, ist ein ungewöhnlich bluesiges AC/DC-Stück, oder? Eher ungewöhnlich, Benjamin.
Eher ungewöhnlich, ja. Sie haben so zwei, drei Sachen, die haben sie später nie wieder gemacht, weil Brian Johnson das jetzt nicht so seins war, aber sie hatten Ride On zum Beispiel, da kam es ja nochmal so vor. Aber ja, eher ungewöhnlich, aber ich finde es großartig.
Ja, das ist so, dass dieses typisch bluesig, was es auch mal ist, dieses lange Ziehen der Töne.
Ja. Ja. Ja, dieses Schleppende.
Ja.
Das ist, und auch da wieder, Bon Scott, der zieht die Töne auch. Das ist Bending über Gesang. Also. Aber auch so sauber. Also so aufgeräumt.
Gepflegt. Da ist nichts, was da nicht hingehört.
Ja. Somewhere a clock strikes midnight. There's a full moon in the sky. You hear a dog bark in the distance. Und wenn man überlegt, er kommt eigentlich aus dem Beat, was er früher gemacht hat. Er hat lustigen Beat gemacht. Und dann?
Aber ich finde auch, der Song entwickelt sich nach und nach auch immer mehr zu einem AC/DC-Song.
Ja. Der baut sich so auf, ja. Der hatte einen hypnotischen Drive eigentlich.
Ja, spätestens hier.
Und da sind wir da.
Ja. Auch die Schlagzeugarbeit. Darüber kann man streiten, wie man möchte, so gesehen, aber es ist schon so reduziert auch. Und auch das muss man erstmal hinbekommen. Mhm. Da nicht irgendwie ständig die Becken oder irgendwie noch das dritte, vierte, fünfte, sechste Tom dann irgendwie zu spielen, sondern im Endeffekt ist das ein kleines Set, was er braucht. Mehr braucht er nicht.
Ja. Mhm. Und vor allem so langsame, schleppende Beats sind auch einfach, umso langsamer man spielt, bleibt da mal tight. Das ist,
ja.
Das wird immer schwieriger.
Ja.
Night Prowler bedeutet so viel wie Nachtschwärmer. Im Song selbst geht's laut Malcolm Young darum, sich nachts zu ein paar alten Freundinnen zu schleichen und das Geschäft zu machen. Ich find's befremdlich, wenn Männer nachts diverse Frauen abklappern und mit ihnen Sex zu haben und das Ganze dann auch noch Geschäft machen nennen. Seltsame sexistische Assoziationen, aber nicht strafbar. Ganz so unschuldig, wie Young das darstellt, war der Text dann aber doch nicht, denn da gibt's Zeilen wie: und du spürst den Stahl nicht, bis er dir aus dem Rücken hängt. Ich bin dein Nachtschwärmer, schlafend am Tag. Nachtschwärmer, geh mir aus dem Weg. Ich bin der Meinung, dass es auch Sängern erlaubt sein muss, in Rollen zu schlüpfen, wie es Schauspieler tun. Der Darsteller eines Mörders im Tatort ist ja selber kein Mörder, in der Regel zumindest nicht. Genauso muss ein Songschreiber und Sänger ja kein Stalker, Vergewaltiger und Mörder sein, wenn er vom Bösen singt. Das gibt's nun mal auf der Welt. Und doch soll dieser Song zum Morden animiert haben, Pat.
Ja, und zwar den Serienmörder Richard Ramirez. Mitte der 80er Jahre war das, also 1985, glaube ich. Der hat tatsächlich 15 brutale Morde sowie zahlreiche Mordversuche und Vergewaltigungen im Raum Los Angeles begangen. Und sein Spitzname war Night Stalker, also schon mal nah dran. Und er soll tatsächlich großer AC/DC-Fan gewesen sein und hat halt auch insbesondere vom Song Night Prowler. Und an einem der Tatorte soll er laut Polizei dann auch noch so einen AC/DC-Hut liegen gelassen haben. Außerdem hat er selber noch gesagt, dass AC/DC für ihn stand für die Worte Antichrist Devil's Child, also Antichrist Teufelskind. Gut, die Polizei hat ihn glücklicherweise gefasst und während des Prozesses gab es dann noch von ihm Heil Satan-Rufe und im Gerichtssaal hat er dann auch noch in seine Hand eingeritzt die Zahlen 666, kennen wir von Number of the Beast, Iron Maiden, also die Zahl des Teufels in die Hand geritzt und ein Pentagramm in der Handinnenfläche. Ja, das war damals natürlich ein gefundenes Fressen für die eh schon besorgten Amerikaner und als Sündenbock waren dann schnell AC/DC gefunden. Deren Konzerte wurden dann auch von Protesten umgeben. Na, aber so ist es halt oft, ne? Wenn irgendwas passiert in der Gesellschaft, wird oft ein Sündenbock gesucht. In den 80ern waren es dann da AC/DC. Ich erinnere mich noch an die Nullerjahre. Da war es dann die große Killerspiel-Debatte, wo Videospiele für Amokläufe verantwortlich gemacht worden sind. Gut. Gleichermaßen absurd, finde ich.
Jetzt muss man auch dazu sagen, ohnehin, das war ja Mitte der 80er erst, also das ist 6, 7 Jahre schon her gewesen. Ne? Da kann man natürlich AC/DC so gesehen ohnehin keinen Vorwurf machen. Und ich finde auch, was eigentlich auch ganz relevant ist, ist, es gibt ja sehr viele andere Songs, die ähnliche oder andere teils schreckliche Fantasien irgendwie transportieren, die aber in ein so weiches so weiche Musik gepackt sind, dass man das eigentlich gar nicht vermutet. Wenn man dann jetzt zum Beispiel Where the Wild Roses Grow nimmt von Nick Cave und Kylie Minogue, ist auch kein schöner Text eigentlich. Yeah. Aber das macht halt eben den Leuten nicht so Angst. Also hier wird das natürlich auch einfach dargestellt, klar. Also von der Musik her wird halt schon dieses Düstere dargestellt, ja, und ein Bon Scott, der da wirklich schwer atmet und also natürlich das, diese Atmosphäre schafft, aber da gibt es genügend andere Songs, die Schnullibulli daherkommen, die aber vom Text her kein Deut besser, wenn nicht gar noch schlimmer sind.
Mhm. Wie war das nochmal bei Every Breath You Take?
Ja, das berühmte genau. Beispiel, aber Stalker-Song, ja. Trotzdem muss man vielleicht festhalten, dieser Typ hätte sich wahrscheinlich irgendein anderes Symbol gewählt. Er ist dadurch nicht zum Mörder geworden, sondern hat die Band, die Musik als Vehikel benutzt, um seinen Wahnvorstellungen ein Symbol zu geben, sozusagen. Also das ist immer die Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Und ich glaube, man kann niemals einen Künstler dafür verantwortlich machen, wenn jemand anders einen Mord begeht. Also es ist ja kein Aufruf zum Mord oder sowas.
Eben.
Gehen wir nochmal weg von der inhaltlichen Ebene, wieder hin zur musikalischen. Wir haben es eben beim Intro schon festgestellt und lange schon drüber geredet. Ein ungewöhnlich bluesiger Album-Closer ist das, Benjamin.
Ja, das ist es tatsächlich. Also AC/DC, wie gesagt, hatten damals schon hier und da ihre Blues-Geschichten. Also sie hatten Ride On, Live Wire, die waren immer schon so ein bisschen in diese Richtung. Und das kam natürlich eben auch durch Bon Scott, weil er eben das so gut konnte. Ja, hier schleppen sie bauen das Ganze aber trotzdem so auf, wie Pat das eben ja auch schon sagte, dass es dann doch ein AC/DC-Song im Endeffekt wird. Woran der mich erinnert, aber auch nicht nur mich, sondern auch sehr, sehr viele Fans. Auch damals wurde schon gesagt, es gab einen Song, der 10 Jahre vorher erschienen ist, auf einem Album namens Let It Bleed, Midnight Rambler von den Rolling Stones. Das ist auch eine ähnliche, so 6 Minuten 52 lange Blues-Orgie. Und ich würde darauf wetten, dass zumindest Angus und Malcolm diesen Song kannten und sich vielleicht auch ein bisschen daran orientiert. Talk about the midnight game. Und auch da ist wieder dieses Hypnotische, das zieht dich so rein.
Spielt er das mit dem Bottleneck?
Klingt so.
Ja.
Das ist ja dieses Hypnotische.
Ja. 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 Aber Benjamin, du hast dann ja selber mal was erlebt.
Ja, es war dann sehr schön und ich weiß nicht, ob es Zufall war, wahrscheinlich war es eben auch das kein Zufall. Und zwar 2003 waren die Rolling Stones auf Tournee und sie hatten eine Vorband namens AC/DC. Vorvorband war übrigens die Pretenders damals. Und bei Midnight Rambler kamen dann tatsächlich eben auch Angus und Malcolm nochmal auf die Bühne, also bei Midnight Rambler, bei dem Stones-Song, beim Stones-Set, und haben dann daraus, wurde dann eine gefühlt halbe Stunde, aber ich glaube, es dürften so 15 Minuten Version, Blues-Version von Midnight Rambler gewesen sein. Und Angus und Malcolm, die sind so dermaßen abgegangen und das ganze Publikum hat die ganze Zeit den berühmten Angus, Angus, Angus Rufe dann gebracht und Mick Jagger stand irgendwann beleidigt in der Ecke mit verschränkten Armen, guckte sich das ganze Schauspiel an und hat sich wahrscheinlich geschworen, ich werde nie wieder AC/DC als Vorbild mitnehmen, weil das war so dermaßen, die haben so dermaßen abgeräumt. Sie durften damals sogar, das ist die einzige Band, die es bisher erlaubt bekommen hat, ihre eigene Bühne mitzubringen bei den Stones, also ihr eigenes Bühneninterieur mitzubringen und hatten sogar damals die Hellspells-Glocke dabei. Normalerweise darfst du das bei den Stones nicht. Da machst du.
Aber ohne geht ja eigentlich auch nicht.
Nein, also wahrscheinlich haben sie das auch in den Vertrag reingeschrieben und haben gesagt, ja, wir kommen nur, wenn wir die Glocke mitbringen dürfen.
Bleiben wir doch gleich mal bei Bon Scott und seiner Fixierung auf Sex. Immerhin hat der Mann es schon Millionen Frauen gehabt, will man dem Song glauben. Aber immerhin, seine Lady hat wirklich Rhythmus. Ach, was soll ich sagen? Das sind Texte, die werden ihm noch posthum den Nobelpreis kosten. Hier kommt Girls Got Rhythm.
Definiere Riff.
Und diese Breaks machen es auch immer aus.
Ja. Aber auch die schnörkellos. Die sind einfach da. Da ist
und weiter.
Ja. War was?
AC/DC, Girls Got Rhythm. Jetzt erzähl mir nicht, dass das alles nur ironischer australischer Humor ist. Hier werden mal alle typischen männlichen Rock-Klischees bedient. Gitarren, Rauchen, Saufen, Sex. War das der Lebensinhalt von Bon Scott? Was war das für ein Typ eigentlich,
Pat? Also ich finde, du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Wie Angus und Malcolm auch, war Bon Scott eigentlich gebürtiger Schotte und ist mit seinen Eltern ein paar Jahre vor Malcolm und Angus nach Australien ausgewandert schon. Er war ja auch ein paar Jahre älter als die beiden. Also bestand da zumindest zu den beiden Gründungsmitgliedern schon mal eine Verbindung. Und ansonsten sagen wir mal so, Bon Scott, der war schon sehr Rock'n'Roll unterwegs. Also bei Highway to Hell singt Scott den Weg zu seiner Lieblingskneipe, wir haben es gesagt. Auf der Bühne war er meistens oben ohne, mit wild bewucherter Brust, Mitte der 70er Jahre schon tätowiert. Das war damals ja auch noch nicht so normal wie heute, sag ich mal. Lange Haare, auch wenn sie vielleicht gepflegt waren. Und mit seiner rauen und eher kreischenden
Stimme. Also Friseur hatten sie nicht eingestellt, Produzenten schon, Friseur nicht. Ja.
Nee, und mit seiner rauen und eher kreischenden Stimme war er auch ein echter Kontrast zum ersten Sänger von AC/DC, Dave Evans. Also hören wir mal rein, wie AC/DC vor Bon Scott geklungen haben. Das ist alles außer das AC/DC, was wir kennen.
Bisschen wie Sweet, oder?
Ja. Ja, also ich glaube, Bon Scott hat im Grunde genommen alles das verkörpert, was eh schon das Image von AC/DC war. Also Stimme, Look, Auftreten, Verhalten, eine Vorliebe für schnelle Autos, also das Gesamtpaket Bon Scott, das war schon sehr Bad Boy. Und wie gesagt, passte dafür natürlich genau in das Bild, wie sich AC/DC inszeniert haben. Sie waren böse, sie waren ein bisschen dirty vielleicht und und Bon Scott war halt eben auch für diese Alkoholexzesse war er sehr bekannt. Die wurden mit der Zeit dann auch so schlimm, dass er auch ohne Aufputsch oder Beruhigungsmittel quasi gar nicht mehr auf die Bühne gehen konnte. In den Texten hat er das nie verheimlicht, es war immer sozusagen ein offenes Buch. Ja, und eben schlussendlich wurde ihm da auch genau das zum Verhängnis, denn nur ein paar Monate nach der Veröffentlichung von Highway to Hell im Februar 1990 war das dann, 1980, Entschuldigung, Da ist Bon Scott dann gestorben mit 33 Jahren auf dem Rücksitz von einem Auto seines Kumpels nach einer durchzechten Nacht. Ist er halt morgens dann quasi tot aufgefunden worden. Man streitet sich immer darum, ob er tatsächlich an seinem Erbrochenen gestorben ist oder nicht. Fest steht, am nächsten Morgen im Krankenhaus wurde dann halt nur noch sein Tod diagnostiziert.
Jetzt muss man aber sagen, dass Bon Scott persönlich musste ja tatsächlich ein sehr, sehr, sehr netter Mensch gewesen sein.
Das bestreite ich nicht. Ich mag Menschen, mit denen ich feiern kann. Also.
Ja, nein, aber also es gibt immer noch einen Unterschied zwischen eben Bon Scott, der Bühnenperson, die er da war. Selber war er wohl ein sehr, er hat gerne gefeiert, aber ein sehr, 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 sehr netter, sehr, sehr umgänglicher Mensch, der auch jetzt nie irgendwie in Schlägereien gekommen ist. Was er aber hatte oder beziehungsweise was bei ihm auch der Fall war, erstens, er kam in Australien, nachdem er aus Schottland kam, hat er kaum Anschluss bekommen. Also er hat dieses breite Schottisch gesprochen, was die Australier ihm irgendwie nicht abgenommen haben. Er war dann sogar tatsächlich mit 16, war er, glaube ich, für ein Jahr im Knast. Der Hintergrund war wohl der, dass er mit seiner Freundin geschlafen hat, die allerdings erst 15 war. Mhm. Und das war dann halt eben verboten. Er wusste das wohl nicht. Und abgesehen davon, 15, 16 ist natürlich dann immer so eine Sache. Und danach kam er dann zurück und hat dann auch entsprechend entschieden, dass er dann Musik machen möchte. Und das ist ja oft genug so, dass Leute dann auch mit dem Trinken anfangen, dann Aufputschmittel. Ohnehin, die beiden Young-Brüder, die haben zum Beispiel nicht getrunken. Genau, Angus Young trinkt bis heute nicht.
Mhm. Er soll sich mal ganz schlimm den Magen verdorben haben, ne?
Ja, hieß es, genau.
Er hat einmal Whisky probiert, dann war es das nicht und danach war seine Aftershow-Party immer, wie er mit Malcolm Monopoly gespielt hat. Richtig Rock'n'Roll. Ja. Nee, aber was du schon sagst, Bon Scott, der war halt auch für Malcolm und ich will jetzt nicht sagen, wie so eine Vaterfigur, er war ein paar Jahre älter, aber er war halt schon sehr, 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 sehr close mit den beiden und er war halt einfach, er hat einfach gerne gefeiert, aber sicherlich ein sehr, sehr netter Typ. Hat nichts, also er war hauptsächlich selbstzerstörerisch, was solche Sachen halt anging und nie gegen andere.
Ich fand das bei Girls Got a Rhythm zum Beispiel, finde ich das eigentlich auch ganz interessant. Diese Texte, die er hat, natürlich kann man die alle sehr sexistisch auch verstehen, wenn man das möchte, sehr drogenverherrlichend und sonst irgendwie sowas. Aber wenn man sich die Texte mal so gesehen genau ansieht, eigentlich, die sind so geschrieben, dass sie zumindest immer durch die Radiokontrolle kommen. Ja? Und auch hier, Girls Got a Rhythm zum Beispiel, im Titel heißt es nämlich Girls Got a Rhythm ohne Apostroph. Meint er damit eigentlich die Frauen oder meint er damit seine Frau? Ja. Er singt ja nur von seiner Frau eigentlich und singt halt eben, wie super die ist. Was, jetzt mal ganz ehrlich, was ist daran schlimm, wenn man sagt, die ist super, ich habe vielleicht auch guten Sex mit der? Das ist ja jetzt erstmal nicht...
Es ist ja inhaltlich eher quasi schon fast wie Ed Sheeran's Perfect, oder?
Natürlich, ja klar. Also um das klarzustellen, Radiokontrolle, du meinst, dass es irgendwelche jugendgefährdenden Sachen drin sind, die dann raus sollen, was auch früher noch rigider gehandhabt wurde.
Was auch heutzutage zum Beispiel vor allem in den USA immer noch sehr, sehr strikt gehandhabt wird. Also deswegen gibt es ja immer auch noch clean Versions von Songs, also sei es jetzt auch von Beyoncé oder wem auch immer, wenn da irgendwo ein Fuck drin ist, dann wird das rausgenommen.
Also. Wer rausgepiepst oder sogar der Songtext umgeschrieben.
Genau. Mhm. Wir bleiben auch beim nächsten Song mal ganz dicht an Bon Scott und den Exzessen. Hier kommt Touch Too Much, der Tick zu viel, wenn man so will. Ein durchaus selbstkritischer Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensstil. Nee, keine Angst, Bon Scott ist sich treu geblieben. Hier kommt Touch Too Much.
Einer der besten Songanfänge ever.
Sagst du?
Ja.
Aber dann merkt man vom Sound her wieder die beiden Gitarren, wie unterschiedlich sie sind.
Ja. Mhm. Und sie werden beide gebraucht.
Ja.
2-2.
Angus Young hat immer ohnehin gesagt, Malcolm Young ist der, den AC/DC braucht. Ihn könnte man ersetzen, Malcolm nicht.
Touch Too Much. Also Benjamin, worum geht's in Touch Too Much?
Sex.
Ach so.
danke. Geklärt. Und weiter.
Dann haben wir das auch geklärt.
Nein, also es geht um Sex. Also er singt dort von einer Nacht. Wie singt er, wie fängt er an? It was one of these nights when you turn out the lights and everything comes into view. Also man sieht halt eben den Sänger quasi da, sagen wir mal, vielleicht im Bett liegen schon. Mhm. Und dann kommt eben seine Frau dann rein und zieht sich auch ganz langsam aus. Und dann wird es heiß und es wird eine lange Nacht. Und er kann irgendwann nicht mehr und sagt, das ist mir alles viel zu viel.
Die beiden Gitarren. Dabei merken wir halt, wie gesagt, ne, die hohen Gitarren, die wir am Anfang gehört haben, dass es halt Angus, das hört, das ist das Kreischende, die Substanz dahinter, das ist Malcolm und es funktioniert irgendwie nur zusammen. Du hast schon gesagt, Angus hätte man ersetzen können, Malcolm nicht. Ich habe es jetzt nicht nochmal neu nachgeschlagen, aber eine der ersten Sachen, die ich über AC/DC damals gelesen habe, war, dass Angus gesagt hat, immer wenn ich mit einem Riff zu Malcolm komme, er hatte immer das Bessere.
Genau.
Ja.
Aber hier können wir ja nochmal auf die von mir angesprochenen Chöre.
Auf die Chöre, ja.
Also auf den Background-Gesang eingehen. Dass die Band einen quasi animiert, mitzusingen, krölen oder wie auch immer.
Ja. Aber da steckt vor allem mehr hinter, als dass es von der Band nur mitgegröle wäre.
Nein, von der Band nicht, vom Publikum. Na
genau, aber es ist halt trotzdem, es fühlt sich so natürlich an, als könnte es in der Kneipe mitgesungen worden sein. So, aber es ist halt trotzdem melodiöser Background-Gesang. Das ist nicht einfach nur ein dazwischen Gebrülle, sondern da ist eine Melodie da drin und das ist auch Teil dieser Aufräumarbeit. Mhm. Das ist halt nicht mehr rumgebrüllt, sondern es sind leichte Melodieverläufe drin, die man easy hinkriegt, die auch im Publikum super hinbekommt, aber die machen es schon aus, dass es nicht einfach nur geschrien ist, sondern dass da eine Menge Melodie dabei ist. So dieses leichte Versetzen der Background-Stimmen macht es halt zu diesem Chor, wie du es nennst, dass man merkt, da sind viele und das ist aufgeräumte Härte.
Dieses Aufräumen, das können wir eigentlich hier ganz wunderbar zeigen an einer Demo-Version, die ist, glaube ich, 2007 ist die rausgekommen, auf Bonfire, so hieß dieses Boxset. Und da gibt es eine frühere Version von A Touch Too Much, die sie, glaube ich, 1976 aufgenommen haben. Und da können wir mal ganz kurz reinhören. Das ist das Intro, da habe ich schon die ersten 30 Sekunden des Intros weggeschnitten.
Ja.
Aber man hört schon, es ist weniger differenziert.
Ja, alles auf 12 so.
Es ist nicht die Aufteilung Lead-Gitarre, Rhythmus-Gitarre. Mhm. Hier merkt man dann auch, wie auch im Text aufgeräumt wird. Wir hatten es ja eben davon, worum es geht, um Sex. Mhm. Hier geht es noch, da kommt das Trinken und das Saufen noch dazu zum Beispiel. Da ist nämlich am Anfang das Bild von diesem lyrischen Ich, der da sitzt oder beziehungsweise liegt und um ihn herum liegen lauter Flaschen von einer durchzechten Nacht. Das heißt, er hat die Nacht irgendwie durchgemacht, hat rumgesoffen und so weiter und dann kommt die Frau rein und dann denkt er sich, oh Gott, wie soll ich das denn jetzt noch hinkriegen? Auch das, da wurde ihm dann gesagt, den Text schreib bitte nochmal um, konzentriere dich auf das eine. Und das ist dann im Endeffekt die Quintessenz, ist das, was wir dann bei Highway to Hell, bei Touch Too Much hören. Die Musik ist reduziert, die Gitarrenaufteilung ist ganz klar, ganz eindeutig. Es ist ein Intro von nur 10 Sekunden und der Text ist fokussiert. Und damit funktioniert es.
Und wir hören auch dadurch, dass mit der Demo-Version, der anderen Version, der offizielleren Version damals dann, auch was bei seiner Stimme passiert von Bon Scott. Bon Scott singt auf der Highway to Hell-Version viel härter, da ist viel mehr Druck dahinter und das haben wir halt eben auch Matt Lang zu verdanken, der ja eben, wie gesagt, schon ein sehr, sehr guter Sänger war, der aus dem Sitzen einfach mal das kurz vorgesungen hat, was er von Bon Scott hören wollte. Und Singen hat auch ganz viel mit Atmen zu tun und das hat Bon Scott vor allem von Matt Lang gelernt, richtig Power zu haben. Vor allem das, was Bon Scott ja auch so ausgemacht hat, ist, dass er in den hohen Lagen, anders als Brian Johnson kriegt das nicht hin, sorry, an der Stelle. Aber dass er in den hohen Lagen trotzdem nicht einfach nur noch so fiepig, so dünn war von der Stimme, sondern dass er in den hohen Lagen noch richtig Kraft drin hatte. Mhm. Und das ist so die hohe Kunst von Bon Scott. Und das hat auch Matt Lang rausgearbeitet. Das ist diese aufgeräumte Härte. Ja. Wenn du mehr Platz hast für Dinge, können die viel mehr strahlen und haben einfach viel mehr Kraft.
Ja, und wenn wir gerade dabei sind, was Qualität angeht, wie Bon Scott auch sich verbessert hat oder beziehungsweise wie er an sich gearbeitet hat, wie er mit dem Produzenten zusammengearbeitet hat. Bei der Recherche, gerade jetzt auch vor allem zu dem Song Touch Too Much, bin ich auf einer Internetseite oder in einem Forum über eine Kritik dazu gestoßen. Mhm. Und da schreibt jemand, ich weiß nicht, wer es ist, ist eigentlich auch egal. Er schreibt, es ist ein ganz nettes Liedchen, lässt sich bei zwei Bierchen ganz gut genießen. Zu mehr ist es allerdings nicht geeignet. Hier fehlt neben einer guten Stimme auch noch ein kreativer Gitarrenspieler, der mehr drauf hat, als nur ein bisschen mit den Saiten zu klimpern. So, das ist die Aussage. Mal ganz abgesehen davon, ob einem dieser Song gefällt oder ob einem AC/DC gefällt oder wie auch immer. Ich halte es für extremst schwierig, wenn man zum Beispiel eben in so einem Kommentar jemand schreibt, der kann keine Gitarre spielen, der kann nicht singen. Mhm. Ich wette, Angus Young wird auch den oder diejenigen, der das da schreibt, in Grund und Boden spielen. Und er spielt bei AC/DC natürlich nicht all das, was er kann. Er spielt die Quintessenz dessen, was die Band ausmacht und braucht. Mhm. Der kann auch garantiert, ich traue ihm auch zu, dass er auch Flamenco spielen kann oder sonst irgendwas. Und Bon Scott, man hat es auch vorher schon bei seinen Sachen Fraternity und wie sie alle heißen, wo er gesungen hat, kann auch anders singen. Mhm. Es geht nicht um das, dass man da immer alles reinpackt, was man kann. Dann wird es überladen, dann wird es unhörbar. Mhm. Ja? Man kann sagen, gefällt mir nicht, mag ich nicht, kann ich überhaupt gar nichts mit anfangen, geht nicht an mich. Aber
würde ich
geht mir auch ja, mit ganz viel guter Musik.
Hier sitzen so zwei AC/DC-Fans und ich fremdel mit AC/DC schon immer.
Was aber völlig das, okay ist.
Ja. Ja, aber genau das. Du kannst ja fremdeln, du musst ja das ja auch nicht hören. Du musst ja auch nicht 12 Platten hintereinander von denen hören. Musst du
Nein.
gar nicht.
Also ich kann mich damit absolut abfinden, dass es Menschen gibt, die diese Energie spüren und das wunderschön finden.
Ich halt und nicht. Dass sie es gut, dass sie es vor allem gut gemacht finden, weil das ist die Sache, die es bei AC/DC, man kann AC/DC vorwerfen, dass da nicht so monströs viel passiert, aber das ist es ja oft, ne? Das ist, was ganz viele ausmacht, ne? Reduce to the max, also reduziere auf das Maximum, also das Minimum quasi, aber das macht gut, weil das ist ja schwierig, umso weniger du machst, umso besser musst du da drin sein. Ja. Phil Rudd spielt vielleicht nicht die krassesten Fills über 44 verschiedene Toms oder sonst was oder Polyrhythmen, aber der Mann ist drauf. Der ist einfach tight und die ganze Band zusammen ist einfach unglaublich tight. Und umso weniger du spielst, umso schneller fällt es auf, wenn du nicht tight bist. Und das fällt bei ihnen nicht auf, weil sie einfach sehr tight sind.
Ja, wir könnten hier noch stundenlang eine Diskussion drüber führen. Ich glaube, sagt uns doch einfach, wie ihr dazu steht. Meilensteine@swr.de wäre eine Möglichkeit, wie ihr euch an dieser Diskussion beteiligen könnt. Es gab in der Redaktion schon diverse. Für mich ist ja Bon Scott bei aller Respekt vor der Leistung von AC/DC so ein betrunkenes Meinzelmännchen. Und das geht mir irgendwann gesangstechnisch ziemlich auf den Keks. Aber so ist das halt einfach. Die einen mögen es, die anderen nicht. Und dass das eine Band ist, die auf den Punkt spielt, das ist ja unbestritten. Achtung, Spoiler-Alarm. Wer jetzt nicht wissen will, was der Opener der Power-Up-Tour ist, bitte weghören. Mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge, und da sind wir wieder ganz nah dran an AC/DC, sind AC/DC nämlich in Deutschland auf Tour. Und das bedeutet, dass viele von euch bereits dabei waren und anderen das Konzert noch bevorsteht. Diese Nummer hier vom Highway to Hell Album werdet ihr als erstes hören oder habt ihr als erstes gehört. Der Opener der Show ist nämlich If You Want Blood, You've Got It. Sehe es vor mir.
Aber ich stelle mir eine Meinzelmännchen-Version, Musikvideo-Version von davon auch sehr cool vor.
Das könnte lustig sein. Ja. So ein richtig böses Meinzelmännchen. Böse und betrunken. Mit Angus auf der Schulter.
Ja.
If you want blood, you got it. Auch jetzt wieder der Opener der AC/DC-Konzerte. Jetzt könnt ihr wieder zuhören, wenn ihr keinen Spoiler haben wollt. Hat sich gut gehalten, die Nummer. Wer möchte, kann den Text sogar sowas wie Gesellschaft als Kritik erkennen. Und dass die Nummer die Masse gleich zum Krölen bringt, ist klar, Pat, oder?
Ja, also für Konzertopener eignet sich der Song einfach mega. Also ist ähnlich wie bei Highway to Hell als Albumopener hier. Erst kommt die eine Gitarre, die quasi sagt, ey Leute, hallo, gleich geht's hier los. Und dann knallt die zweite Gitarre rein und dann geht's halt richtig los. Wer genau hingehört hat, das geht jetzt in Richtung Gitarren-Nerds, hat auch schon rausgehört, das hier, das war ausnahmsweise mal nicht Angus, der angefangen hat, sondern das war Malcolm mit der etwas dumpferen Gitarre. Und nochmal, als Opener eignet sich der Song natürlich auch textlich total. Ich meine, if you want blood, you've got it. Wenn du Blut willst, das kannst du haben. Klingt halt wie eine Kriegserklärung und wie eine richtig taffe Aussage mit der und jetzt geht's halt los. Mhm. Das finde ich super. Und live, Benjamin, ne, du hast die schon viermal gesehen, du musst mir jetzt gleich unter die Arme greifen. Ich habe immer nur Konzertvideos von denen gesehen. Die sind bei mir, ist AC/DC noch auf der Band Bucketlist quasi. Aber von allen Videos, die ich auch gesehen habe, das Beste daran ist einfach diese unglaubliche, einmal unglaublich reicht hier nicht, Energie von Angus Young und natürlich auch Brian Johnson jetzt auf der Bühne. Und vor allem, wie tight diese Band zusammen ist. Wir haben es schon mal erwähnt, also wie gut sie nicht nur als einzelne Musiker funktionieren, sondern wie gut sie für die einzelnen Songs funktionieren und wie gut sie als Band zusammen funktionieren. Und dieser Energietransfer, den Angus vorlebt, der sofort auf die Fans überspringt, das ist einfach, das macht's aus. Es ist einfach ein Transfer. Es ist, ich komme zurück zur Dampflok, dass die Maschine rollt. Wenn es losgeht, es rollt einfach und nimmt einen einfach mit.
Und das geht 3 Stunden lang so. Das ist eben der Punkt. Also sie schaffen es einfach unglaublich, zusammen auch mit dem Publikum das Ganze zu stemmen und zu rocken. Wenn man dann später mittendrin, haben sie meistens irgendwie zum Beispiel The Jack, dann was dann über 10 Minuten gezogen wird, was aber dann das Publikum hauptsächlich dann singt. Aber auch da, was ganz wichtig ist, was AC/DC immer machen oder beziehungsweise andersrum nie machen. Sie verändern ihre Songs nicht. Sie spielen auch auf den Live, also auch live spielen sie ihre Songs so, wie man sie kennt. Natürlich gibt es ab und an längere Solo-Passagen, vor allem gerade dann, wenn Angus Young anfängt zu strippen und solche Geschichten. Aber das Grundkorsett und die Grundstruktur dieser Songs und wie die klingen, die sind perfekt genauso, wie sie auf dem Album sind. Das heißt, man kommt dahin, man weiß, was man bekommt. Man weiß, dass man irgendwie 3 Stunden jetzt wirklich Gitarren um die Ohren bekommt und einen Brian Johnson jetzt in dem Fall, der sich die Seele aus dem Leib zu schreien scheint. Das weiß man, dass man das bekommt und es wird geliefert.
Und man weiß, dass man am nächsten Tag auf jeden Fall einen Muskelkater im Nacken hat.
Aber sowas von, ja. Aber es ist ein Riesenspaß. Also es ist wirklich, das ist dann tatsächlich auch so ein Stück weit hypnotisch. Also das ist halt, während du jetzt bei einem Bruce Springsteen oder sowas hast du ja trotzdem noch mal ein bisschen Abwechslung, hast du mal eine Ballade oder sowas. Das ist bei AC/DC eben nicht der Fall, sondern da geht's einfach nur immer auf die 12 und immer weiter und immer geradeaus, bis dann irgendwann der Zug dann stoppt und dann gehen alle nach Hause und sind glücklich.
Wir sind im Zielbahnhof angekommen, Endstation glücklich.
Genau, ohne Verspätung.
Wir haben ja jetzt schon darüber geredet, dass sie immer noch live auf Tour sind, wenn auch leider in abgewandelter Besetzung, aber das ist ja schon fast das Vermächtnis sozusagen. Habt ihr da noch was hinzuzufügen?
Also seit 45 Jahren bringt dieses Album und auch der Song Menschen irgendwie auf der ganzen Welt zusammen. Irgendwie, egal wie alt, ne? Das funktioniert immer seit 1979. Das ist irgendwie so ein Song, auf den sich ganz viele Menschen auf der Welt einigen können. Und der ganz viele Menschen inspiriert hat. Also ich kann da ganz persönlich sagen, dass AC/DC und dieses Album für mich quasi die Einstiegsdroge in die Rockmusik waren. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Und damit ist das Vermächtnis des Albums für mich einfach, dass diese Platte Millionen Menschen beeinflusst hat und zur Musik gebracht hat und zur Rockmusik gebracht hat. Und ich glaube, das ist schon eine beachtliche Leistung.
Ja, muss man erstmal hinkriegen.
Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir machen nämlich Ferien. Die Meilensteine gehen in die Sommerpause. In 4 Wochen sind wir wieder da. Wenn nichts dazwischen kommt, starten wir am 26. August mit der SWR1 Meilensteine-Folge zu Definitely Maybe von Oasis.
Shazwa. Naru, naru.
Und ich habe jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Elena Kuch. Ich arbeite als Investigativreporterin beim NDR. Seit einem Jahr recherchieren wir zusammen mit der Süddeutschen Zeitung zu Till Lindemann. In unserem Podcast erzählen wir, was Fans vor, während und nach Rammstein-Konzerten erlebt haben. Mit neuen Details. Es geht um Macht und Missbrauch. Und um die Frage, ob Till Lindemann seinen Status als Superstar ausgenutzt hat. Er bestreitet das. Rammstein. Row Zero. In der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.